Episode 106. Wie wirst du Weltmeisterin? Herzlich willkommen, liebe Führungskräfte dieser Welt. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast in meinem Podcast. Sie ist Speerwurf-Weltmeisterin und heute als Gesundheitsbotschafterin der Barmer unterwegs. Herzlich willkommen, Christina Oberquöll.
Vielen Dank, lieber Markus. Ich freue mich, dass ich heute in deinem Podcast Rede und Antwort stehen darf.
Genau, und ich bin super begeistert, dich heute hier haben zu dürfen, weil du bist ja aus Marlberg im Schwarzwald. Das ist mein zweiter Wohnsitz. Und da stand ich vor einigen Wochen vor deinem Plakat. Nach dir ist ja auch eine Straße benannt worden in Marlberg. Ja. Und dann stand ich meiner Tochter da und wir haben beide gesehen, Mensch, wie oft ist die zweite geworden? Und dann 2013, sie ist dran geblieben, ist sie Speerwurf-Weltmeisterin geworden. Deshalb, ich bin super happy, dich vor einigen Wochen auf der GSA Winterkonferenz getroffen zu haben und du hast sofort Ja gesagt zum Interview. Deswegen super, dass du heute dabei sein darfst.
Sehr gerne.
Klasse. Wie hast du denn deine Leidenschaft zum Speerwerfen und zum Sport entdeckt, Christina?
Ja, also ich bin als kleines Mädchen im Kinderturnen gelandet, wie das, glaube ich, alle Kinder tun. Und dort hat mich die Übungsleiterin schon recht früh zur Leichtathletik verwiesen, hat gesagt, Christina, ich glaube, du wärst ganz gut in der Leichtathletik aufgehoben. Du bist flink, du rennst schnell und hüpfst viel. Und ja, so bin ich dann mit 6 Jahren im Leichtathletikverein in Marlberg gelandet. Und ich habe wirklich mit der ersten Trainingseinheit auch mein Herzblut an diese Sportart verloren. Ich fand es unglaublich schön wichtig, die Schnellste zu sein, am weitesten zu springen, den Ball am weitesten zu werfen. Das war schon immer ein großes Thema. Und ja, als Speerwerferin bin ich dann tatsächlich, oder zur Speerwerferin bin ich dann erst im weiteren Verlauf geworden. Also macht er dann Dreikampf, Vierkampf, die klassische Entwicklung. Und so war ich dann Mehrkämpferin, weil ich tatsächlich auch vielseitig begabt war und Talent hatte. Aber für das Werfen tatsächlich immer schon eine besondere Stärke auch gezeigt habe. Und dann hast du im Siebenkampf, hast du irgendwann eben den Speerwurf als Disziplin. Und ich hatte dann einmal die Disziplin für die Einzelmeisterschaften im Speerwurf. Und ja, das war 97, damals war ich 16. Und dann hat mein Trainer gesagt, hier, schmeißt du mir zum ersten Mal ein paar Speerwurf-Spikes hin und sagt, zieh die an. Mit denen kannst du besser werfen, kannst du besser im Abwurf Halt finden und stemmen. Da hast du hinten in der Ferse eben Dornen drin. Und ich war total stolz. Wow, paar neue Schuhe. Und bin dann mit 43 Metern angereist und mit 49 Metern 20 und dem Vize-Meistertitel abgereist. Und das war tatsächlich der Moment, in dem ich die große Leidenschaft für den Speerwurf entwickelt habe und gesagt habe, ich glaube, im Speerwurf, da kannst du richtig große Erfolge erzielen.
Spannend. Spannend. Und letztendlich auch eine Technikunterstützung, kann man sagen.
Ja.
So ähnlich wie 54, als Deutschland Weltmeister geworden ist. Es gibt auch diese Story mit den Fußballschuhen.
Mit den Schuhen.
Von Adidas, genau.
Ja.
Also Technik ist auch wichtig, Unterstützung. Aber natürlich bist du ja diejenige gewesen, die leidenschaftlich da rangegangen ist. Und du hast im Vorgespräch erzählt, dass du schon viel früher gesagt hast, du willst bei Olympia dabei sein.
Ja.
Wie war das?
Also ich habe 92 das erste Mal so bewusst die Olympischen Spiele am Fernsehen verfolgt. Damals war ich 11. Und das hat mich unglaublich fasziniert. Die vollen Stadien, die Zuschauer, die den Athleten zugejubelt haben, die Siegerehrung, die Athleten, die oben standen, die Hymne hören durften. Und das war, boah, das fand ich mega. Da habe ich eine Gänsehaut von bekommen. Und ich erinnere mich noch heute, dass ich damals zu meiner Oma gesagt habe, schau ganz genau hin. Ja, ich erinnere mich, die war da mal dabei. Und genau da möchte ich auch mal dabei sein. Ich will mal zu den Olympischen Spielen. Und sie hat das belächelt. Aber tatsächlich war das fortan so, ja, das war mein großer Traum, meine große Vision, sage ich immer, die ich damals gehegt habe und die immer so ein bisschen im Hinterstübchen auch mit dabei gewesen ist im weiteren Verlauf.
Ja, das ist ja so ein Klassiker, ne? Dass man sich was vornimmt, dass wir uns ein Ziel setzen und anderen davon erzählen Weil das wäre ja peinlich, wenn wir es dann nicht machen würden. Ne? Wie mehr das Wissen kann vorteilhaft sein, also Ehrgeiz zu entwickeln.
Das war vielleicht noch nicht so stark. Ich meine, als Kind, ne, viele Kinder äußern den Wunsch, eben mal bei Olympischen Spielen vielleicht dabei zu sein.
Ja.
Die wenigsten schaffen es ja dann tatsächlich am Ende. Und ich glaube, da war bei mir dann schon auch, die Entwicklung war, dann warst du Kreismeisterin, Ortenaumeisterin und irgendwann wurde man Landesmeisterin. Also so war dann der Verlauf schon, dass ich mir auch immer realistische Ziele gesetzt habe und jetzt nicht jeden Tag mit dem Gedanken ins Training gerannt bin. Ach, übrigens, ich will ja zu Olympia in 10 Jahren oder in 15 Jahren. Also das war natürlich nicht der Fall. Sondern ich habe mich da wirklich von Ziel zu Ziel, ich habe ja einfach immer realistische Ziele gesetzt und wenn ich diese erreicht habe, habe ich mir ein neues gesetzt und das, glaube ich, war auch der Grund, weshalb ich es am Ende dann auch geschafft habe, mich, da habe ich auch die Startnummer mal mitgebracht, die habe ich nämlich immer noch, das ist eines meiner Relikte.
Spannend.
Es gibt ja so ein paar Dinge, wo ich mich dann 2004 tatsächlich das erste Mal für die Olympischen Spiele auch qualifiziert habe.
Genau, diejenigen, die jetzt den Podcast hören, ihr könnt auch gerne auf meinen YouTube-Kanal gehen. Bei Markus Jotze und Friends werdet ihr in Kürze das Video finden von diesem Interview. Mit Christina seht ihr sozusagen auch die Medaillen. Hast du auch dabei? Ja, ne?
Ja, habe ich auch.
Genau, Medaillen kommen wir noch gleich.
Ja, kann man gleich noch. Da können wir den Spannungsbogen noch ein bisschen aufbauen.
Okay, gut. Wunderbar. Wie ist es dir denn gelungen? Weil Training, Leistungssport heißt ja auch Fokus, heißt Gas geben. Wie ist es dir denn gelungen, trotzdem andere Sachen zu machen in deinem Leben? Oder hast du gesagt, totaler Fokus? War es schwer, dich nicht ablenken zu lassen und wirklich zum Training zu gehen? Wie ist dir das gelungen?
Also es ist mir nie schwer gefallen, von klein auf. Ich sage, als Kind war es so, dass ich den Kindergeburtstag hätte sausen lassen, wenn Training gewesen wäre. Ich wollte als Kind auch schon gerne 2-3 Mal in der Woche trainieren. Wann ist wieder Training, habe ich gefragt. Und da hatte der Trainer immer gesagt, Christina, du bist noch so jung, einmal in der Woche reicht und dann mach mal langsam 2 Mal. Und also für mich hätte es immer gerne mehr sein dürfen. Also ich war unglaublich, man sagt das ja heute so in den Begrifflichkeiten, intrinsisch motiviert. Ja, also das war einfach, ich habe unglaublichen Spaß dabei gehabt, die Dinge zu tun. Und deswegen war es für mich auch nie ein Verzicht auf irgendetwas, sondern immer eine Entscheidung, also nicht eine Entscheidung gegen etwas, sondern die Entscheidung für den Sport und das andere fallen zu lassen, ist mir nicht schwer gefallen. Ganz klar, Prioritäten, ja, also meine Prior war immer der Sport, immer schon. So wenn ich wirklich zurückdenke, den ganzen Verlauf über, hat der Sport immer eine wahnsinnig hohe Priorität gehabt. Im späteren Verlauf war es dann die Uni, die noch dazu kam. Ich habe studiert, ja, aber ich gebe auch zu, ich habe nie so engagiert, motiviert, studiert, wie ich den Sport gemacht habe. In den Sport habe ich wirklich 100% reingeworfen und der Rest, der lief dann halt, sage ich mal, so ein bisschen nebenher.
Gut, aber was das ja auch bedeutet für diejenigen, die jetzt gerade zuhören, wie wichtig es ist, etwas zu finden, wo wirklich das Herz brennt, wo wirklich sagen, das ist meine Leidenschaft, das mache ich gerne. Ja. Gibt ja genug Statistiken vom Gallup-Institut etc., dass ein Großteil der Bevölkerung, der arbeitenden Bevölkerung, gar nicht wirklich motiviert ist, Gas zu geben, sondern die eher Dienst nach Vorschrift machen.
Ja.
Und insofern, wer da jetzt zuhören sollte und so ein Gefühl hat, so eine Höchstleistung ist eben mit Spaß, hat ja auch Spaß gemacht, ist eben nur möglich, wenn wir unser eigenes Warum oder unser inneres Brennen entdeckt haben.
Absolut. Also da kann ich dir nur zustimmen. Dieses Warum war für mich immer ganz klar. Also ich wusste immer, wofür gehe ich ins Training, wofür quäle ich mich und diese Leidenschaft für etwas zu entwickeln. Du kannst also im Sport schon mal 3-mal nicht erfolgreich sein, wenn du nicht eine Leidenschaft für die Dinge entwickelst. Und ich glaube aber auch, dass das im Business ganz genauso der Fall ist. Natürlich hast du im Arbeitsleben, im Berufsleben Tage, wo du sagst, boah, heute irgendwie, ne, es liegt so viel Arbeit auf dem Stapel und du siehst vor lauter Bäumen den Wald nicht. Aber trotzdem muss es unterm Strich am Ende des Tages oder wenn du dich fragst, macht der Job mir eigentlich Bock oder sollte ich vielleicht besser etwas anderes tun, muss ich diese Frage mit Ja beantworten können. Ansonsten muss ich mir überlegen, ob ich vielleicht meinen Beruf wechseln sollte. Das ist meine Meinung dazu. Also da sollte schon eine Grundmotivation einfach da sein.
Ja. Und bei dir, du hast ja Anfang der 2000er 6-mal Silber gewonnen. und kein einziges Gold, also Anfang der 2000er zumindest. Wie war das für dich, dich immer wieder neu zu motivieren, Zweiter zu sein, ewige Zweite hieß es auch über dich, weil du eben so oft Silber gewonnen hast. Wie ist es dir da gelungen, dich immer wieder weiter zu motivieren, bis du schließlich 2013 dann Gold gewonnen hast, also Weltmeisterin wurdest?
Ja, also meine erste Silbermedaille beispielsweise war ein Riesenerfolg, 2005. Ja, aha. Ich war 2004 das erste Mal bei Olympischen Spielen dabei, bin dort in der Qualifikation gescheitert. So. Und dann bin ich im Jahr darauf zu meiner ersten Weltmeisterschaft gefahren. Mhm. Habe ich Europarekord geworfen. Ja, ich habe alles torpediert, was wirklich in meinen kühnsten Träumen nicht mal erschienen ist. Also ich habe da 70 Meter geworfen. Und das war unglaublich. Das war wirklich auch einer der schönsten Momente in meiner Karriere. Es war so unerwartet und es war so, so schön und so toll. Und fortan bist du natürlich auch mit diesen Erwartungen irgendwo reingerutscht, wo man ja sich auch erstmal etablieren muss. Ja, also so eine Leistungsexplosion, die ich damals hatte, da musst du dich erstmal etablieren. Und dann kam die nächste Silbermedaille dazu. Da hat man gesagt, oder haben wir analysiert und gesagt, ja, jetzt ist es wieder Silber. Ist doch toll, ist doch ein Erfolg. Hast du dein Leistungsvermögen nochmal bestätigt und unterstrichen? Mhm, und so kam dann Silbermedaille für Silbermedaille. Und irgendwann war dann aber schon so der Punkt erreicht, wo ich gesagt habe, ich habe doch das Potenzial, ganz oben zu stehen. Und physisch war ich sehr häufig die Beste und war in der absoluten Spitzenposition. Und dann im entscheidenden Moment, immer beim Jahreshöhepunkt, hat es dann eben nicht geklappt. Und dann war es schon einfach auch ein bisschen eine Enttäuschung. Und damit muss man tatsächlich dann umgehen. Aber mit etwas Abstand, ja, kann man dann auch sagen, hey, es waren tolle Erfolge und man darf das nicht als Enttäuschung werten. Ja, das ist ja auch etwas, man ist dann so in seinem Tunnelblick drin, dass man irgendwie so ein bisschen vergisst, was man tatsächlich Tolles erreicht hat.
Und dann hast du ja etwas verändert. Du hast im Vorgespräch erzählt, dass du, als du dann wieder 2011, glaube ich, erzähl doch mal die Geschichte, du hast dann viel größere Niederlage als Silber zu werden, nämlich was ist passiert 2011 und was hast du gemacht, um dann 2013 schließlich zu gewinnen, die Weltmeisterschaft?
Also 2011 war tatsächlich so ein Punkt, da war ich bin ich zur Weltmeisterschaft nach Daegu angereist und ich war absolute Favoritin und ich bin wirklich sehr selbstbewusst darüber gefahren. Ich hatte auch zu meinem Trainer gesagt, kannst nicht nachts um 3 wecken, ich schmeiß dir 65 Meter. Ja, also sehr so auch stark hingefahren und bin dann im Finale enttäuschende Vierte geworden. Und das war wirklich ein Tiefpunkt in meiner Karriere. Also das war auch ein Moment, an dem ich wirklich gezweifelt habe, ist es das, was du noch willst? Ist es noch deine Leidenschaft oder sollte ich besser jetzt sagen, jetzt ist Zeit für etwas anderes?
Das war Episode 106, Teil 1. Die wichtigste Erkenntnis aus dieser Episode ist für mich folgende. Um Spitzenleistungen zu erbringen, braucht es dieses innere Brennen, diese Gänsehaut, diese Faszination der Sache. Egal, was du machst beruflich, wenn du das nicht hast, wirst du wahrscheinlich nie in wirkliche Spitzenleistungen vordringen. Na gut, das wusstest du wahrscheinlich vorher auch schon. Für mich sind aber noch zwei andere Dinge wichtig. Ich glaube, dass heutzutage es wahrscheinlich nicht jedem vergönnt ist, einen Job zu haben, den zu finden, in dem eine wirkliche Faszination herrscht. Dann ist es für mich aber für ein Lebensglück, für eine Zufriedenheit wichtig, sich privat etwas zu suchen, wo genau diese Faszination herrscht. Also, wenn du deinen Job schon gern machst, aber vielleicht nicht dafür brennst und jede Nacht davon träumst, okay, behalt deinen Job, wenn das für dich so passt, wenn es insgesamt gut ist. Vielleicht nicht sehr, sehr gut, aber gut ist. Dann behalt gerne deinen Job, aber such dir dann was Privates, wo diese Faszination herrscht, damit du insgesamt ein tolles, spannendes Leben führen kannst. Und das zweite Wichtige ist für mich, wenn du schon einen Job machst, den du nur gern machst, okay machst, ohne Faszination, dann geh doch bitte nach 8 Stunden nach Hause und mach privat etwas, wo diese Faszination herrscht. Denn ich glaube, wenn wir wirklich zufrieden und wirklich, wirklich glücklich und happy sein möchten, dann braucht es irgendwo in unserem Leben eine substanzielle Zeiteinheit, die sich idealerweise oft wiederholt, wo du brennst, wo du Gänsehaut bekommst und jedes Mal fasziniert bist, wenn du das tun darfst. Ich wünsche dir, dass du genau das erreichst, entweder im Job oder vielleicht sogar im Job und privat wirklich fasziniert sein von dem, was dir wichtig ist, mit einer sinnvollen Zeitmenge in beiden Bereichen. Und jetzt kommt natürlich noch Teil 2, da erfährst du, was hat Christine Oberköll denn getan, um letztendlich 2013 Weltmeisterin zu werden. Viel Spaß mit Teil 2, das war Markus Jotzo, bis bald, ciao, ciao.